Herzlich willkommen beim Podcast Macher und Denker. Heute bei uns zu Gast sind der Autor Nico Steufberg und die Verlegerin Rachele De Caro. Sie sprechen über die Zukunft des Buches und die Abhängigkeit von Smartphones. Die Fragen stellen Lukas Leutzinger und Ronny Grob.
Nico, du hast einen neuen Roman veröffentlicht, Abglanz. Erzähl uns doch kurz, worum es da geht.
Es geht um zwei Frauen, um zwei Künstlerinnen, wobei die eine Tibeterin ist. Die kommt aus Tibet ursprünglich, lebt aber hier irgendwo in einem fiktiven Ort und macht Kunst, die eigentlich niemand sieht, aber die sie gern macht und die sie dann irgendwann trotzdem an ein Magazin schickt. Und die Freundin des Chefredaktors dieses Magazins wäre selber gerne Künstlerin, probiert das seit Jahren, sieht diese Bilder, denkt sich, das könnte ich auch, und dann beschließt sie, weil die tibetische Künstlerin eigentlich keine wirkliche Identität hat, also sie ist nicht bekannt, beschließt sie, ihre Identität zu klauen und sich als sie auszugeben. Und das macht sie und hat damit großen Erfolg, mindestens eine Zeit lang.
Mhm. Die Handlung wird in Form eines Tagebuchs erzählt, das die Protagonistin in ihr Mobiltelefon einspricht. Wie hast du das Buch geschrieben? Hast du das auch eingesprochen, damit es authentisch wird?
Das nicht, aber ich habe mir natürlich schon überlegt, immer, oder habe das dann auch wieder so gegengelesen, dass das mündlich klingen soll. Aber ich habe es jetzt nicht selber ins Telefon gesprochen, das, so weit geht es nicht. Und ich mache auch jetzt bei Lesungen nicht, schlüpfe ich nicht in diese Rolle, da käme ich mir komisch vor, als diese andere Person, als diese Frau mich auszugeben. Und deshalb habe ich eine Freundin, die Musik macht und eine gute Stimme hat, gebeten, dass sie doch ein paar Passagen einspricht und die können wir dann benutzen bei Lesungen.
Ich habe das Buch jetzt ein bisschen reingelesen. Ich finde, es liest sich sehr gut und leicht weg. Ich fand auch diesen Stream of Consciousness, also diesen Bewusstseinsstrom dieser Frau, realistisch. Was war dein Ziel mit dem Buch? Hast du überhaupt ein Ziel gehabt?
Ein Ziel in dem Sinne nicht. Mir geht es eigentlich immer, nicht immer, aber ab und zu mal, ein, zwei Mal pro Jahrzehnt so, dass ich irgendeine Idee, dass ich eine Idee habe, die mich dann so packt oder dass ich einfach das Gefühl habe, da muss man was damit machen, die mich nicht mehr loslässt. Das war beim ersten Roman so und das war jetzt bei dem Roman auch wieder so.
Mhm. Und hat sich das irgendwie unterschieden bei diesen beiden Romanen? Hast du anders gearbeitet?
Der Arbeitsprozess war ähnlich. Der große Unterschied ist, beim ersten Roman hatte ich einen Traum, einen Albtraum, den ich dann aufgeschrieben habe. Das war eigentlich wirklich ein zu Papier gebrachter Traum. Und bei diesem zweiten Buch gab es einen Anlass, ich habe ein Plakat gesehen, einer Musikerin, da wurde für ein Festival geworben und ich habe das Gefühl gehabt, die Frau bekommt mir bekannt vor und dann hat sich herausgestellt, dass die sehr ähnlich aussieht wie eine andere Frau, die ich persönlich kenne, die auch Musikerin ist, die aber relativ erfolglos. Und dieser Kontrast zwischen diesen beiden Frauen, eine kenne ich, die andere nicht, die eine ist berühmt, die andere nicht, das hat mich dann auf diese Idee gebracht.
Okay, du hast mir gesagt, du wirst auch mal in dieses Buch reinschauen. Mhm. Hast du das gemacht?
Ja, natürlich habe ich das gemacht. Aber ich habe dir auch schon gesagt, ich lese im Moment oder seit ein paar Jahren eigentlich gar keine Geschichten mehr. Ja, ich lese Sachbücher, mache auch Sachbücher und habe mich aber trotzdem reingelesen. Und ja, also ich fand das jetzt spannend, wieder einmal in so eine Geschichte einzutauchen. Ich scheue es im Moment, solche Geschichten zu lesen, weil eben sie gehen mir eigentlich zu nahe. Und darum fokussiere ich mich ein bisschen auf die Realität und versuche da einzutauchen. Und
sie gehen dir zu nahe oder nicht nahe?
Doch, sie gehen mir zu nahe.
Zu nahe, okay.
Mhm. Aber Stichwort Realität, fandest du das jetzt auch so wie ich realistisch oder eher nicht?
Doch, das, was ich gelesen habe, ich habe es nicht fertig gelesen, aber da blieb mir jetzt die Zeit nicht, aber das ja, fand ich realistisch, ja.
Also ist noch speziell, oder? Weil ja ein Mann das geschrieben hat und alles kommt aus Sicht einer Frau.
Ja, ich glaube, es gab eine Zeit, wo vor ein paar Jahren, wo das noch stärker vielleicht mit erhobenen Augenbrauen quittiert worden wäre, als jetzt im Moment gerade. Aber ich glaube, das hat sich wieder ein bisschen gelegt. Also ich meine,
also dass man sich machen darf, oder?
Dass man, ja, genau, dass man wie das Gefühl hat, man darf das gar nicht. Aber man schlüpft ja eh in eine Rolle, es sei denn, man schreibt Autofiktion, schlüpft man eh in eine Rolle. Und ich finde, ob das jetzt eine männliche oder weibliche ist, muss nicht so entscheidend sein. Es gibt Menschen, die sich sehr ähnlich sind, obwohl sie ein unterschiedliches Geschlecht haben. Und es gibt das Gegenteil, logischerweise. Also ich glaube, das ist nicht so ein entscheidender Punkt. Und für mich war es einfach von Anfang an klar, dass das, ich habe das von Anfang an mit dieser Frau im Kopf gehabt und habe dann keine Lust gehabt, das jetzt irgendwie gezwungenermaßen zu ändern.
Rachele, du bist Verlegerin, aber ein Buch wie jetzt, den Roman von Nico, würdet ihr nicht veröffentlichen?
Ja, also im Moment haben wir eigentlich keine Literatur in unserem Verlagsprogramm. Ich habe aber auch schon interessante Angebote erhalten und könnte mir das vorstellen, wenn es ein Sachthema, also wenn dem Roman ein Sachthema zugrunde liegen würde, das mich interessieren würde. Mhm. Oder das ich spannend fände, in Romanform zu beleuchten. Weil bei mir ist ja, ich mache eigentlich Bücher, weil ich einen Beitrag leisten möchte zu einem bestimmten Thema. Und natürlich kann man das auch in Romanform. Ich denke, wenn ein Autor oder eine Autorin eine Idee hat, dann möchte er ja meistens einen Punkt machen, also er möchte etwas vermitteln, manchmal wirklich nur die Geschichte oder ein Gefühl oder ein Traum, oder manchmal steckt da wirklich auch mehr dahinter und ja, möchte vielleicht auch einen Beitrag leisten, einfach einen fiktionalen. Also, mhm. Ja.
Aber ich sage ja schon auch, ihr wagt euch auch auf neue Gefilde, also zuletzt habt ihr zum Beispiel ein Kinderbuch veröffentlicht. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also eigentlich jedes Buch, das wir machen, ist eigentlich ein neues Experiment, weil ja, man fängt irgendwo an und das eine führt zum anderen. So ist es zumindest bei uns. Und das Kinderbuch, also Kinderbücher generell sind ja etwas, das wirklich bleibt. Also das kann man auch noch viel später wieder zur Hand nehmen oder es bewegt einen. Das berührt einem das ganze Leben über, man erinnert sich daran und ich denke, man kann eben wichtige Botschaften oder Einsichten oder Weisheiten auch schon den Kleinsten eigentlich näher bringen oder den Diskurs mit ihnen entfachen über ein Thema. Und das Kinderbuch, das wir aktuell haben, das für das Aurun heißt es, dabei geht es eben, es ist ein regionales Thema, aber es kann eigentlich überall auf der Welt spielen, es geht um den Mieten oder die Mieten im Kanton Schwyz und dass wir in Einsiedeln sagen, Schwyz sei hinter den Mieten und die in Schwyz meinen und sagen, wir sind hinter den Mieten. Und ja, da geht es eben darum, die verschiedenen Perspektiven, dass das die Kinder auch sehen, ja, was ist denn nun hinten und vorne? Es wird ja tatsächlich so gesagt, das ist hinten und das ist vorne. Und das ist eigentlich etwas sehr Wichtiges, dass die Wahrheit eben eine gemeinsame Angelegenheit ist. Und das kann man sehr gut schon mit den Kindern anschauen, auch wenn sie vielleicht nicht direkt verstehen, dass es jetzt um das geht. Es ist einfach eine schöne Geschichte.
Kommt ein Auerhuhn vor in dem Buch? Ich habe es selbst nicht gesehen.
Aber erst am Schluss.
Okay, weil ich habe neulich eins gesehen, tatsächlich zum ersten und einzigen Mal. Das war im Entlebuch am Fuß eines Bergs, der Fürstein heißt. Und das war also ziemlich beeindruckend. Das ist ein Riesenvogel.
Also das Männliche, also das Schwarze.
Ja, genau, genau, hat dann auch die Schwanzfedern so aufgestellt, wie die das offenbar machen. War eindrücklich, echt.
Aber ich habe noch eine Frage zu eurem Programm. Also ist da irgendeine Strategie dahinter? Weil es ist sehr unterschiedlich. Also es gab ein Buch über Menschen während Corona, eins über Eintopfgerichte, eins über Weisheit, ein Kinderbuch und das Neueste hast du mir erzählt. Was ist das?
Also wir sind an einer Biografie, aber da kann ich noch nichts mehr dazu noch nicht sagen. Genau.
Aber was ist die Strategie?
Also die Strategie, ich glaube, wir haben angefangen mit schönen Büchern, mit gutem Inhalt, oder? Also wir kommen auch von der Gestaltung her. Das heißt, ein Buch ist für uns wirklich etwas Wertvolles. Heute noch viel mehr, denn die Menschen nehmen sich immer noch Zeit für Bücher. Es braucht wirklich Zeit und Aufmerksamkeit. Man nimmt es in die Hand und macht eigentlich dann nichts weiteres. Und eigentlich dieser Zeit, die die Menschen dafür aufbringen, dem wollen wir eigentlich gerecht werden mit wertigen Büchern. Und dann sind es, wir haben angefangen mit Porträtbändern, also von Menschen. Das erste war Junge Macherin, das sind Porträts über junge Frauen, die ein Unternehmen gegründet haben oder in der Politik sind. Und dann geht es wirklich darum, halt in diese Biografien einzutauchen, das auch zu spüren. Und das kann man nun mal nicht, wenn man nur, oder man kann es weniger, wenn man nur Text hat, sondern wir wollten das auch visuell vermitteln. Und das zieht sich eigentlich durch all unsere Bücher. Und dann, ja, führt wirklich ein Buch zum anderen. Wir wollen einfach Fragen beantworten, die uns heute interessieren.
Wer ist wir?
Das ist mein Bruder. Er macht die Gestaltung und die Fotografie für die verschiedenen Bücher und ich.
Okay, und wie läuft es finanziell? Ist das ein Business?
Ein sehr lukratives Geschäft? Nein, Spaß beiseite. Es ist sehr herausfordernd. Ich denke, der Buchmarkt, der ist erstens mal ziemlich kompetitiv. Also es gibt unglaublich viele Bücher, unglaublich viele Verlage in der Schweiz. Und nichtsdestotrotz denke ich, dass eben das Buch einen Wert hat und darum machen wir auch weiter und versuchen unser Bestes. Ja.
Mhm. Wer liest denn heute noch Bücher?
Ja, ich denke, sehr viele Menschen lesen Bücher. Ich denke jetzt gerade die ganz Jungen kommen auch wieder mehr mit Büchern in Berührung, gibt dann neue Genres, das entwickelt sich immer weiter und ja, wenn man in die Buchhandlungen geht, ich denke es nicht, dass niemand mehr Bücher liest.
Aber man hört ja immer, dass Lesen so ein bisschen auf dem Rückzug.
Ja, das hat man schon.
Ich habe neulich mit einer Verlegerin gesprochen, also nicht meine Verlegerin und auch nicht Rakele, aber eine andere, und habe ihr so gesagt, ja, ihr habt es ja wahrscheinlich alle verdammt schwer im Moment. Und dann hat sie gesagt, nee, eigentlich nicht. Es zieht eigentlich wieder an. Also offenbar läuft es gar nicht so schlecht, wie alle denken, mit Büchern. Hat mich selbst erstaunt, aber so sind ja gute News.
Ja, ich denke, also es gibt sicher eine Entwicklung hin zu großen Verlagen mit verschiedenen Imprints sozusagen. Das ist sicherlich für die kleinen Verlage eine große Herausforderung. Aber ja, ich denke auch nicht, dass das Buch keinen hohen Stellenwert mehr hat. Und vielleicht gibt es sogar eine Gegenbewegung, ich hoffe das zumindest, dass man eben wieder vermehrt etwas Physisches in die Hand nimmt.
Mhm. Aber spürt ihr das?
Da ich jetzt konkret oder wir jetzt konkret bei unserem kleinen Verlag spüren, wir, kann ich jetzt da keine aussagekräftigen Aussagen machen, ob wir das spüren oder nicht. Aber die Begeisterung für Bücher, jetzt zum Beispiel bei diesem Kinderbuch, war also sehr groß. Und da merkt man auch wieder, das bewegt eben, oder? Und insbesondere mit Kindern ist jetzt wieder etwas ganz Neues, aber da sehe ich, also ja, das Interesse ist auf jeden Fall da, ja.
Ich glaube, für Bücher, die wirklich nur nützlich sein wollen, ganzen praktischen Nutzen haben wollen, wird es schwierig, weil niemand muss ein Buch lesen. Ich muss immer lachen, wenn irgendjemand sagt, dieses Buch musst du gelesen haben oder diesen Film musst du gesehen haben oder diese Platte musst du gehört haben. Das stimmt alles nicht. Also dann höre ich halt was anderes und bin deswegen nicht weniger glücklich. Mein Leben nimmt vielleicht einen leicht anderen Lauf, als es sonst genommen hätte, aber nicht zwingend einen schlechteren. Also das glaube ich nicht, aber wenn es wirklich um reinen Nutzen geht, also ich habe dieses Problem jetzt akut und brauche eine Lösung dafür, da werden wir wahrscheinlich irgendwelche Bots um Rat bitten und nicht zwingend Bücher. Aber Bücher, die man lesen will, weil sie eben einfach schön gemacht sind oder super interessant oder die Persönlichkeit dahinter einen interessiert, die haben, glaube ich, schon eine Zukunft.
Du schreibst ja nicht nur Bücher, sondern fasst sie auch zusammen. Du arbeitest bei einer Firma namens Get Abstract. Was bietet ihr genau an?
Wir fassen Sachbücher zusammen für hauptsächlich, aber nicht nur, Firmen, die das dann als Weiterbildungstool für ihre Leute benutzen. Also Leute, die wenig Zeit haben, sich auch in ihrem eigenen Bereich fortzubilden, können bei uns Zusammenfassungen lesen und so sich auf dem neuesten Stand halten, was ihr eigenes Gebiet und alles drumherum betrifft. Genau, das machen wir in 7 Sprachen seit etwa 25 Jahren. Also ich bin noch nicht so lange dabei, aber so lange gibt es die Firma schon.
Braucht es dafür noch Menschen?
Ja, definitiv. Also wir haben das natürlich, wir probieren das alles aus, was man machen kann, auch mit KI, sind aber bis jetzt immer zum Schluss gekommen, dass es nicht ohne menschliche Eingriffe geht. Also Eingriffe ist eigentlich zu wenig gesagt, weil wir müssen auch sehr genau darauf achten, dass wir wirklich aus einem Buch das rausziehen, was für unsere Zielgruppe relevant ist. Und dieses Sensorium hat bis jetzt eine künstliche Intelligenz nicht in dem Maß, wie wir es brauchen.
In deinem Wikipedia-Artikel habe ich gelesen, dass du auch mal als Briefträger gearbeitet hast. Wie ist es dazu gekommen? Wurdest du von einem Hund gebissen? Was erlebt man als Briefträger?
Ja, es ist nicht ganz so spannend wie bei Bukowski, glaube ich, war es, oder? Der Postman gibt es doch, glaube ich. Post Office heißt das Buch. Das ist ein super Buch übrigens. Aber so interessant war es nicht. Aber ich habe das als Schüler gemacht. Ich musste einfach dann morgen um 4 aufstehen oder noch vorher und da irgendwie das Quartier abradeln. Und genau, das war
also ein... Also war Zeitungsverteiler.
Das war quasi... Ja, genau.
Also nicht wirklich Briefträger.
Nein, stimmt. Ja, genau, das war eine Zeitung. Das war eigentlich das erste Mal, dass ich Texte in der Welt verteilt habe. Ja, genau. Das war mein Eintritt in diesen Berufszweig sozusagen.
Stimmt es, dass Nico nicht dein richtiger Name ist?
Das stimmt, ja, ist ein Anagramm. Conny ist mein richtiger Name. Das habe ich irgendwann, als ich zu schreiben begonnen habe, habe ich das, also die Buchstaben vertauscht.
Und für Konrad?
Ja, eigentlich schon, ja, genau. So steht es im Pass drin. Aber ich habe dann gefunden, es ist eigentlich noch interessant, man behält quasi die Identität, weil es sind immer noch dieselben Buchstaben, aber kann sie trotzdem selber definieren. Und das kam dazu, ich habe damals für die Zeitung auch geschrieben, als Student und auch politisches Zeug und wurden die Texte im Nachhinein so stark redigiert oder so stark eingegriffen, dass ich da nicht mehr wirklich fand, also da will ich jetzt nicht unbedingt meinen Namen drunter stehen haben, unter dem, was dann schlussendlich übrig blieb und habe dann beschlossen, dass ich irgendwie alles, was ich wirklich verantworten kann unter diesem Namen.
Müssen sind doch hier schon Journalisten wie wir gewesen sein.
Nein, die waren, das waren auch nette Leute. Es ist dann einfach so, ihr wisst ja das viel besser als ich, wie das läuft auf einer Redaktion.
Hast du auch einen Künstlernamen?
Nein.
Ist der echt?
Da wäre ich jetzt noch nie drauf gekommen, aber ja, da hast du die Erfahrung gemacht.
Wenn du natürlich Rachele Di Caro heißt, dann brauchst du auch definitiv keinen alternativen Namen. Das ist so schön genug.
Rachele, du hast hierher gefunden ohne Smartphone? Weil
ja.
Du hast nur ein Dump-Phone. Mhm. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist und wieso, dass du so lebst, also anders als viele andere Menschen.
Mhm. Also es war wirklich wieder mal eine Herausforderung heute, weil ja, ich habe seit circa 2,5 oder 3 Jahren kein Smartphone mehr. Es war eine bewusste Entscheidung und ich fahre eigentlich wirklich sehr gut. Ich habe keine für mich Einschränkungen, im Gegenteil, ich empfinde das als eigentliche Befreiung. Aber in der Stadt, wenn ich jetzt wirklich immer da hin müsste, mich da organisieren müsste, dann bräuchte es schon mehr Organisation ohne Smartphone, als dass ich jetzt in Einsiedeln das machen müsse oder in meinem normalen Umfeld. Aber ja, ich würde es jedem empfehlen. Ich hoffe, dass es auch da eine Bewegung in diese Richtung gibt, weil ja, wir verbrauchen viel zu viel Zeit mit diesen Geräten und aus meiner Sicht ist es eine Sucht, genauso wie Rauchen und das Bewusstsein dafür, das zu schärfen, das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe. Ich schreibe ja dazu viele Texte. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich 3 Kinder habe, die in dieses Alter jetzt kommen und ich sehe einfach die vielen ja, Schwierigkeiten, Herausforderungen, die auf die Eltern, Schulen, auf die Gesellschaft zukommt, kommen, ja, mit diesen
Geräten. Und deine Kinder haben schon Handys?
Nein.
Aber kriegen sie...
Ja, das wird jetzt natürlich, genau, mit 18. Ja, das wird eine Frage sein. Also ich versuche das natürlich mit meinem Mann möglichst lange herauszuzögern und sie sind da sehr sensibilisiert. Sie sind zwar noch klein, aber sie hören mich wahrscheinlich fast zu viel über das Thema sprechen und sind eigentlich sehr ja, verständig, kann man schon
und
sagen.
Was hat es dir jetzt gegeben oder was für Vorteile siehst du für dich persönlich darin?
Also es ist sicher einfach die Zeit, die man draußen unterwegs ist, die ist einfach viel bewusster, egal jetzt mit wem. Ich habe mit dem Smartphone sozusagen aufgehört, als die Kinder noch klein waren. Da ist mir einfach aufgefallen, dass ich einfach immer wieder dieser Blick auf das Smartphone, dass das eigentlich unnötige Zeit ist. Also ich bilde mich ja da nicht wirklich weiter, obwohl ich natürlich auch Zeitungen lese oder gelesen habe online. Aber es war vor allem dieser ständige Blick, ja, was ist jetzt da etwas gekommen in den Chats, Mails und so weiter. Und jetzt bin ich wirklich, wenn ich unterwegs bin, bin ich einfach da. Ich bin im Hier und Jetzt. Ich kann, wenn ich will, ein Buch lesen, eine Zeitung oder ich kann mit den Leuten, die mich umgeben, sprechen, Gespräche führen. Ich meine, das sind ja einfache Dinge, die ja eigentlich schon gestört sind. Also nur schon ein Gespräch mit meiner Mutter zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, dass ich dann immer wieder auf das Smartphone geschaut habe, so mitten im Gespräch. Und wenn man das jetzt, also ich sehe jetzt das ohne Smartphone mehr und ja, sehe, dass das wirklich, ja.
Aber grundsätzlich gilt doch, die Summe aller Laster bleibt sich gleich und verlagert sich das denn nicht vielleicht zum Laptop? Oder?
Ja, also das gibt es natürlich, diese Entwicklung, ja, dass ich arbeite auch viel mit dem Laptop und versuche mich da jetzt auch wieder vermehrt einzuschränken, weil ja, ich denke wirklich, es ist eine Sucht, die uns alle betrifft und sie ist halt akzeptiert, alle machen das. Und ich letztes Wochenende habe auch viel über das Thema diskutiert und dann kommt immer so der Einwand, ja, aber ist das nicht, das ist ziemlich extrem. Also ich finde das eigentlich ziemlich extrem, was du da machst. Und ich habe mir dann überlegt, ja, aber eigentlich ist doch die Zeit, die wir mit diesen Geräten verbringen, also die Menge, das ist eigentlich ziemlich extrem. Und eben wie beim Rauchen, ich denke, es gibt fast nichts dazwischen. Es gibt sehr wenige, die bewusst ganz wenig rauchen können. Das gibt es natürlich schon, aber... Ja.
Ich habe neulich einen Beitrag gelesen von einer Lyrikerin, Mary Oliver, lebt nicht mehr, war sehr bekannt oder ist immer noch sehr bekannt. Die hat einen Beitrag darüber geschrieben, wie wir uns eigentlich selber ablenken ständig, also mit dem Smartphone natürlich und auch mit anderen Dingen. Diese Krankheit oder dieses Problem, dass wir ständig distracted sind, darüber schreibt sie und sie sagt aber, das sind eigentlich nicht die bösen Mark Zuckerbergs dieser Welt, die uns, oder nicht nur, die uns ablenken, sondern das sind auch wir selbst. Wir halten es einfach nicht mehr aus mit uns selber. Und wenn wir irgendeinen leeren Moment haben, wo nichts geplant ist, nichts läuft, dann zücken wir sofort das Telefon, weil wir es einfach nicht aushalten, mal einen Moment lang über was auch immer nachzudenken, halt mal in die Welt zu schauen und dann irgendein Gedanke schließt sich ja dann meistens schon an.
Und wie handhabst du das? Hast du ein Smartphone? Wie oft brauchst du es?
Ich habe eins. Was ich mir angewöhnt habe, es war am Anfang auch schwierig, aber unterdessen funktioniert das eigentlich ganz gut und gilt nicht nur für das Smartphone. Ich habe mir versucht anzugewöhnen, bei allem, was ich mache, mich bewusst zu entschließen, das zu machen. Also wenn ich irgendwas fertig gemacht habe, dann wirklich zu überlegen, was mache ich jetzt, was will ich eigentlich jetzt als nächstes machen. Selbst wenn es so etwas Banales ist, wie irgendwie den Geschirrspüler ausräumen oder irgend sowas. Dass man wirklich nicht mehr einfach reflexhaft dieses Telefon zur Hand nimmt oder reflexhaft nach irgendwas greift, ohne eigentlich beschlossen zu haben, ja, ich will jetzt das Telefon rausziehen, um das und das zu machen, um diese und diese App zu öffnen und dort diesen und diesen, was auch immer zu machen. Und wenn man das alles bewusst sich entscheidet, dann, dann läuft man so ein bisschen weniger in dieses Doomscrolling rein, wo man einfach gedankenlos nur noch irgendwie sich verliert im Netz.
Also eigentlich Achtsamkeit.
Ja, das wäre wahrscheinlich der aktuelle Begriff dafür, genau. Ja.
Herr Blaise Pascal hat das ja gesagt, alles Unglück der Welt kommt davon, dass der Mensch nicht fähig ist, allein in einem Zimmer zu sitzen.
Ja, wobei ja zum Beispiel Wladimir Putin da sehr allein in diesem Saal gesessen ist, in diesem endlos langen Tisch, irgendwie hat man den Eindruck gehabt. Also es wäre eigentlich ein gutes Beispiel, oder? Irgendwie, offenbar, ja, kann man gut vorstellen, dass das ein Problem ist, das viele Leute haben. Aber irgendwann, früher konnten wir es ja auch, wenn wir da alleine am Bären sammeln oder Mammut jagen waren. Also irgendwie geht es ja offenbar doch. Mhm.
Aber du bist ja online doch ziemlich aktiv. Zum Beispiel machst du jeden Abend ein YouTube-Video, wo du eine Frage stellst. Zum Beispiel, wie viele YouTube-Videos könnte Gott in 7 Tagen schaffen? Was ist der Sinn solcher Fragen?
Das habe ich erst kürzlich angefangen. Ich habe eigentlich etwas wieder aufgegriffen, was ich als Bub gemacht habe, als ich klein war, wenn ich nicht einschlafen konnte. Man muss ja ab und zu ins Bett, dann, wenn man eigentlich noch gar nicht müde ist. und musste ich irgendwie diese Zeit irgendwie totschlagen. Und dann habe ich irgendwann angefangen als Kind, mir irgendeine interessante Frage zu stellen und versucht, die zu beantworten für mich selber. Und das ist jetzt ein bisschen ein kindisches Beispiel, die du gerade rausgepickt hast. Aber ich habe dann irgendwann wieder angefangen, mir solche Fragen zu notieren, die, wenn man wirklich gar nichts Besseres zu tun hat, kann man sich irgend so eine Frage rausnehmen und versuchen, darüber ein bisschen nachzudenken. Und das habe ich jetzt jeden Abend so eine gepostet. So eine Good Night Question quasi.
Mhm. Ja. Hast du auch Antworten darauf?
Ja, kommen immer wieder Leute, die beantworten.
Nein, ich meine du.
Ich selber? Ja, für manche schon. Und andere sind, also ich notiere mir die, wenn sie mir in den Sinn kommen. Und einige davon kann ich beantworten und andere werden vielleicht ewig unbeantwortet bleiben, mindestens von mir.
Mhm. Rachele, du stellst nicht nur Fragen, sondern gibst auch Antworten. Du hast dein Buch publiziert mit dem Titel Alle Weisheit dieser Welt ist schon lange ausgesprochen. Mhm. Welche Weisheit ist dir am wichtigsten?
Oh, welche Weisheit? Ja, also ich glaube schon, dass wir wissen oder dass ich weiß, dass ich nichts weiß, das ist eigentlich schon eine wichtige Einsicht. Also, dass man immer wieder auch als Generation auch wirklich, eben jetzt komme ich wieder mit diesem Wort vom Thema, aber es ist so, dass man immer wieder sich hinterfragt und auch wenn man meint, es ist jetzt so, man weiß es jetzt, wie es läuft, dass man halt wirklich immer selbstkritisch bleibt und wieder zurückgeht oder etwas hinterfragt, das halt normal ist. Ich glaube, das ist schon eine wichtige Weisheit, denke ich.
Mhm. Euer Buch, das ich übrigens super schön finde, hat mich an dieses wunderbare Zitat erinnert von André Gide, dem französischen Schriftsteller. Der hat mal gesagt, also ich weiß nicht, wie das Zitat genau lautet, aber so sinngemäß gesagt, dass alles, was man sagen kann, bereits gesagt worden ist. Aber dooferweise haben die Leute nicht zugehört und deshalb muss man es immer wieder sagen.
Ja, das ist wirklich irgendwie so. Also, und dabei können eben Bücher helfen, weil ich recherchiere ja viel und mir ist aufgefallen, wenn ich so diese Resultate bei Google bekomme, dann schaue ich immer weiter und ich habe das Gefühl, es kommt da nicht mehr so viel heraus. Also es ist alles so... Es ist so gleich, was da herauskommt. Das ist ja sehr intransparent, diese Algorithmen, was dann da rauskommt. Und ich habe wirklich wieder angefangen, einfach Bücher, alte Bücher auch wieder zu bestellen, zu lesen, weil es steht alles schon irgendwo und man muss es einfach wieder hervornehmen und auch darüber sprechen. Darum haben wir ja das Buch gemacht, dass eben gewisse Sachen, Weisheiten eigentlich auch heute helfen. Es ist wirklich so, dass es einfach alles immer wieder in Vergessenheit gerät. Mhm. Das ist sehr schade.
Gibt es eine Frage, auf die du noch keine Antwort gefunden hast und auf die du unbedingt noch eine Antwort finden möchtest?
Ja, also was mich zum Beispiel sehr interessiert, ist Fragen nach Gruppendruck oder wie das funktioniert oder wie man dem entgegentreten kann, weil ich habe wirklich auch viel das Gefühl, dass das ein großes Problem ist, dass man ja auf verschiedene Arten angehen müsste und ja, könnte. Und da gibt es sicher noch Potenzial, zum mehr Wissen anzuhäufen, für mich zumindest.
Also man hat das ja gesehen bei Corona, aber jetzt, ich nehme auch an, eben in deinem Verhalten jetzt mit dem Offline-Sein gibt es natürlich viele Leute, die dann sagen, eben verrückt oder so oder gar extrem. Wie blickst du auf die anderen, die dann immer wie Zombies an diesen Geräten hängen?
Ja, also ich empfinde jetzt das nicht so, dass ich da irgendwie angefeindet werde. Aber eben, das ist einfach eine Rückmeldung, die ich bekomme, die finden das sehr extrem. Ja, ich kann wirklich nicht anders, als das alles so zu beobachten und es stimmt mich wirklich sehr nachdenklich. Also wenn ich da auch in die Stadt komme, nicht nur in der Stadt, auch auf dem Land, überall eigentlich, wo man hinschaut, es macht mich wirklich nachdenklich und ich möchte da einfach darüber sprechen, dass sich die Leute mit dem auseinandersetzen, auch wenn sie es nicht gerne hören. Ich muss sagen, bevor ich da mit aufgehört habe, vor dem Smartphone, wenn ich Texte darüber las, dann fand ich das auch so ein bisschen müßig. Ich wollte mich nicht mit dem befassen, weil ich schon eigentlich insgeheim wusste, es ist ein Problem, aber ich habe einfach nicht die Energie oder die Muße, das jetzt zu ändern. Ja.
Es gibt diesen Psychologen, dessen Name mir leider gerade nicht in den Sinn kommt, ein amerikanischer, Psychologe, der ein super erfolgreiches Buch darüber geschrieben hat, dass wir da eigentlich ein gigantisches Experiment am Laufen haben, mit diesen, also mit Smartphones und Internet, mit völlig offenem Ausgang. Also wir
Jonathan
haben,
Haidt.
Ja, Jonathan Haidt, ganz genau, das ist, den meine ich. Und das stimmt ja schon, also das ist eigentlich, wir zerbrechen uns den Kopf über alle möglichen Dinge, die wir essen und trinken und wie gesund das möglicherweise ist oder nicht. Und gleichzeitig haben wir hier wirklich ein riesen risikobehaftetes Experiment am Laufen, ohne zu wissen, was das mit uns macht. Oder beziehungsweise langsam fangen wir an, es ein bisschen zu ahnen, was es mit uns machen könnte. Und auch mit Kindern eben, die noch komplett schutzlos darauf losgeschickt werden, also in die Sache reingeschickt.
Welche Frage beschäftigt dich? Was ist die nächste Good Night Question?
Das weiß ich noch nicht. Ich habe immer ein paar auf Vorrat, muss dann schauen, welche ich da heute poste. Aber also eine Frage, eine ungelöste Frage, die mich sicher noch lange beschäftigen wird und nicht nur mich, ist einfach alles, was irgendwie mit Sterblichkeit zu tun hat, wie wir damit umgehen. Das ist so etwas, da wurde auch schon sehr, sehr viel drüber nachgedacht und geschrieben. Es gibt irgendeinen alten Römer, ich weiß gar nicht, welcher es war, der gesagt hat, der Tod interessiert mich nicht, weil ich treffe den ja nie. Solange ich da bin, ist er nicht da. Und wenn er da ist, dann bin ich nicht mehr da. Also wir begegnen uns nie. Also was soll mich der interessieren? Der geht mich nichts an. Das klingt irgendwie super klug, stimmt auch, aber löst die Sache irgendwie auch nicht. Und das ist schon ein Thema, wo ich, wenn ich Zeit habe, ein bisschen länger noch drüber nachdenken möchte. Wie man damit umgeht, einfach mit dieser Tatsache. Wir sind ja die einzige Tierart wahrscheinlich, die da im vollen Bewusstsein lebt, dass sie eben nicht ewig lebt.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Rachele Di Caro, Nico Steufberg, herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.